die arme Spinne. Aber es hat sie doch gut gemacht mit der Moderation, oder? Einen guten Morgen auch von meiner Seite. Der Winter ist zurück. Die Inzidenz gefühlt so hoch wie noch nie. Und die Masken fallen. Was für eine verrückte Zeit. Ich bin froh, dass wir in dieser Zeit als Christen das Wort Gottes haben, welches uns Sicherheit und einen Halt gibt in ungewissen Zeiten. Und so möchte ich diese Einladung, die Caroline ausgesprochen hat, nochmal bekräftigen. Am Donnerstag, 19.30 Uhr, Bibellesen mit Gewinn. Im Kinderdorf Mariensberg. Dieses Seminar soll dazu dienen, dass wir eine Sicherheit, eine Festigkeit bekommen im Gotteswort. Eine gute Grundlage für unser Leben. Und dass Gottes Wort auch greifbar wird in unserem Leben, anwendbar wird. Also seid herzlich eingeladen, ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Und wer möchte, kann sich auch den ersten Teil auf unserer Homepage anhören. Da habt ihr schon mal eine gute Vorlage, es wird ein Stück weit darauf aufbauen. Zur Predigt: Jesus gibt nicht auf. Jesus gibt dich nicht auf. Jesus gibt mich nicht auf. Jesus gibt uns als Gemeinde nicht auf. Ich habe ja zu unserer Jahreshauptversammlung, wer da war, schon einmal über dieses Gleichnis von Jesus gesprochen. Und heute möchte ich da noch etwas tiefer einsteigen, Dinge noch genauer anschauen. Wenn der Herr Jesus Gleichnisse erzählt, dann möchte er uns nicht einfach nur unterhalten. Irgendwie schöne Geschichten erzählen, sondern er wollte immer eine geistliche Wahrheit deutlich machen, veranschaulichen. Und er wollte seine Zuhörer zum Nachdenken bringen über das Wesen Gottes und über die Wege Gottes. Und da lohnt es sich, bei so manchen Gleichnis etwas genauer hinzuschauen. Nicht alles ist gleich offensichtlich, sagt Jesus selbst, sind Gleichnisse. Und das, so scheint es mir auch in diesem Gleichnis von diesem Feigenbaum. Alexei, ich lese den Text im Ganzen und dann du. Ja? Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der an einem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Wozu macht er auch das Land unbrauchbar? Er aber antwortete und sagte zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut. Wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen.
Если же нет, то в следующий год срубишь.
Die übliche Auslegung dieses Gleichnisses ist, dieser Feigenbaum im Weinberg ist ein Bild für das Volk Israel. Der Weinbergsbesitzer, Gott, erfindet keine Frucht an diesem Feigenbaum. Und deshalb droht diesem Volk das Gericht. Und das passt auch ganz gut zu dem Kontext, in dem Jesus dieses Gleichnis erzählt. Zuvor machte Jesus seinen Zuhörern klar, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle umkommen. Und Jesus nimmt hier zwei Beispiele, wo er gegen dieses pharisäische Vergeltungsdenken vorgehen möchte oder aufdecken möchte. Die Pharisäer, sie waren der Meinung, dass diese angeführten Katastrophen die Strafe für vergangene Schuld bei den Menschen, die getötet worden seien. So ungefähr, wenn dir etwas Schlechtes passiert, dann muss Sünde in deinem Leben sein. Aber Jesus lehnt so ein Denken ab. Er macht vielmehr deutlich, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Buße tut, wird euch allen dieses Gericht treffen. Und hier in unserem Gleichnis, der Sachverhalt scheint klar. Bringe Frucht in deinem Leben oder es geht mit dir zu Ende. Da können wir ja froh sein, dass das bloß ein Gleichnis für Israel ist, oder? Doch durch Jesus Christus gehört jeder, der dieses Rettungsangebot angenommen hat, hinein, wird hineingenommen in das Volk Gottes. Also gilt diese Aussage, dieses Gleichnis auch dir und mir, auch uns als Gemeinde. Und deshalb möchte ich da etwas genauer hinschauen. Hier macht sich jemand Arbeit, er macht sich Mühe, doch es scheint vergeblich zu sein. Er überlegt, was sollte er tun und trifft eine Entscheidung. Und dann beginnt ein Dialog zwischen dem Besitzer des Weinbergs und dem Weingärtner. Dieser Weingärtner, er ist bereit, sich noch mehr Arbeit zu machen, noch mehr zu investieren. Sein Ziel ist die Erhaltung des Feigenbaums und nicht die Zerstörung. Und dazu muss er diesen Baum unbedingt dazu bringen, Frucht zu bringen. Er will hegen und pflegen, er will die äußeren Umstände so optimal wie möglich machen, damit dieser Feigenbaum dem Besitzer des Weinbergs, diesen Erwartungen des Besitzers entsprechen kann. Das ist so kurz gesagt diese Geschichte hier. Doch ich habe in diesem Gleichnis ein paar ganz interessante Details entdeckt, die mir auch im Blick auf unser geistliches Leben und auch im Blick auf uns als Gemeinde sehr viel Hoffnung machen. In diesem Weinberg hat der Besitzer einen Feigenbaum gepflanzt. Das war anscheinend nichts Unübliches. Und dieser Besitzer verband mit diesem Feigenbaum eine Hoffnung. Dieser Feigenbaum sollte nicht nur Schatten spenden, sondern er sollte auch Früchte tragen.
надежды надеялся, что это не только будет тень какая-то от этой смоковницы, от виноградники, но и что плод будет она приносить.
Drei Jahre wartete der Besitzer schon darauf.
Три года ждал владелец этого.
Jetzt scheint seine Geduld am Ende zu sein. Er war immer noch enttäuscht gewesen. Er fand keine Frucht.
Похоже, что он уже расстроился и уже потерял всякую надежду, что нету плода.
Und so dachte er, der Baum nimmt nur Platz und Nährstoffe weg, wir werden ihn fällen. Er gab dem Weingärtner die Aufgabe, hau ihn ab. Und nun beginnt dieser Weingärtner, sich für diesen Feigenbaum stark zu machen, sich einzusetzen. Er appelliert an das Erbarmen und an die Geduld des Weinbergsbesitzers und macht ihn Hoffnung, weil er an diesen Feigenbaum glaubt. Der schafft das mit der Frucht. Der Gärtner hofft, dass der Baum vielleicht zukünftig Frucht bringen wird. Und deswegen meine Überschrift: Jesus gibt nicht auf. Er gibt dich nicht auf. Er gibt mich nicht auf. Er gibt uns nicht auf. Wisst ihr, dieser Weingärtner, der kannte den Weinbergsbesitzer sehr gut. Er wusste um seine Geduld, um sein Erbarmen, um seine Langmut. Er wusste, dass der Vater langsam zum Zorn ist. Und so will der Weingärtner graben, will düngen, Kraft und Zeit investieren. Alles Mögliche geben, damit der Baum in der Lage ist, Frucht zu bringen. Und wer hat mehr für Menschen und für Gemeinde getan als unser Herr Jesus Christus? Und hier in diesem Gleichnis drückt sich seine Hoffnung in einem, ich möchte mal so sagen, in einem Vielleicht aus. Wenn er künftig Frucht bringen wird, gut. Wenn er künftig Frucht bringen wird. Auch das durfte das Volk Israel immer wieder in seiner Geschichte erleben oder zum Ausdruck gebracht. Sie haben oftmals ihre Schuld erkannt, haben sich vorgenommen, zu Gott zu beten, umzukehren und sagten sich, wer weiß, vielleicht ist Gott ja gnädig mit uns. Nur mal ein ganz bekanntes Beispiel von vielen, Jona 3, Vers 9. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, so dass wir nicht umkommen. Und ich denke, ihr kennt alle die Geschichte von Jona und Ninive. Hier liegt die Hoffnung bei derer, die schuldig waren, die im Unrecht waren. Und selbst sie hatten so eine kühne Sicht gehabt, Gott könnte es sich anders überlegen. Er könnte doch unverdiente Gnade schenken. Und Gott lässt sich allen Anschein nach auch darauf ein. Und nicht nur hier bekommen wir den Eindruck, Gott lässt sich von Menschen umstimmen. so dass er Gericht, was er eigentlich vollziehen wollte, nicht vollzieht. Und das ist für mich ein besonders anrührender Wesen zu Gottes, sich umstimmen zu lassen zur Gnade. Ebenso erstaunlich ist es für mich, wie Abraham mit Gott verhandeln konnte über das Gericht von Sodom. Aber wenn wir jetzt mal wieder in unser Gleichnis hineinschauen, dann ist es nicht das Volk Israel, welches sich von Gott abgewendet hat, oder deren Vertreter, sondern hier ist es der Weingärtner. Ein Bild für Jesus, der sich selbst Hoffnung macht. Nicht die Sünder, nicht die Fruchtlosen hoffen auf Gottes Sinnesänderung, sondern Jesus selbst macht sich Hoffnung für diejenigen, die ihm anvertraut sind. In Johannes 17, da lesen wir ein wunderbares Gebet Jesus. Habe ich jetzt nicht, Alexei, brauchst du jetzt nicht lesen. Da betet Jesus für diejenigen, die ihm anvertraut sind vom Vater. Und für mich ist das ein schon atemberaubender Aspekt, wo Jesu Herz offenbar wird. Heutzutage ist es oftmals so, Gemeinden, die in die Jahre gekommen sind, sie werden oftmals schnell als nicht mehr relevant abgetan. Manchmal durch neue Trendgemeinden ersetzt oder ganz eingestampft. Durch neue Trendgemeinden, moderne Gemeinden. Weil man keine Hoffnung mehr hat, dass diese Frucht bringen können. Und auch Christen, die anscheinend nichts vorzuweisen haben, nicht die großen Erfolge, die großen Bekehrungszahlen, die großen Medienauftritte, vielleicht auch nicht den großen Rummel um ihr soziales Engagement machen. Sie geraten schnell in die Bedeutungslosigkeit. Aber wisst ihr, ich glaube, Gott sieht es anders. Gott sieht viel mehr. Wenn ich sehe, wie sich hier dieser Weingärtner bemüht, nicht an Aufgeben denkt, sondern er will investieren, will alles dafür geben, alles versuchen, dass der Feigenbaum nicht nur stehen bleiben darf, sondern auch wieder Frucht hervorbringt. Er möchte die Zeitspanne verlängern, soweit wie möglich das Fällen hinauszögern. Schaut mal her. 3 Jahre suchte der Besitzer Feigen an seinem Baum. 3 Jahre hat er abgewartet. 3 Jahre hat er gehofft. Aber jetzt scheint seine Geduld am Ende zu sein. Jetzt reicht's, jetzt kommt er weg. In unserem Familienkreis, da gibt es auch eine Person, ich kann sie jetzt nicht näher benennen, es kommt ja ins Internet. Die ist sehr schnell bei Zimmerpflanzen, die nicht mehr so aussehen, wie sie sich das vorgestellt hat, die wegzuschmeißen oder wegzugeben. Die vielleicht sogar einen toten Eindruck machen. Und ich nehme mir dann manchmal solche Pflanzen an. Weil ich Hoffnung habe, dass aus diesem Gewächs noch etwas Schönes, noch etwas Attraktives daraus entstehen könnte. Es könnte sich erholen. Ich sehe das Potenzial da drin. Und dann nehme ich mir oftmals diese Pflanze und beschneide sie ziemlich radikal. Und nicht selten ist daraus oftmals wieder ein schönes Gewächs entstanden, wo sogar der Besitzer, der ursprüngliche Besitzer, erstaunt war darüber. Aber da brauchte es etwas Mut, den richtigen Zurückschnitt, artgerechte Pflege und ganz viel Geduld, um letztlich da auch Erfolg zu haben. Jesus sieht auch mehr bei dir, bei mir, bei uns als Gemeinde. Und deshalb erbittet auch der Gärtner hier in unserem Gleichnis noch eine Gnadenfrist. Für das angebrochene Jahr. Herr, lass ihn noch dieses Jahr.
Genau.
Wir wissen nicht, wie viel von dem Jahr schon angebrochen war. Einige Monate können vielleicht noch geblieben sein, das wissen wir nicht. Er will einen Aufschub heraushandeln. Und schon das spricht für das Erbarmen und für die Geduld unseres Herrn Jesus. Aber dieser Gärtner, er geht noch einen Schritt weiter. Und das lässt das Ende dann wieder offen. Und wenn er künftig Frucht bringen wird, habe ich es nicht auf der Folie? Doch, ne? Und wenn er künftig Frucht bringen wird, eine ganz neue Perspektive wird hier eröffnet. Am Ende bleibt die Zeitangabe unbestimmt. Ich will es mit einer Redewendung ausdrücken. Hatte der Weingärtner zunächst den Fuß in der Türe, hat er sie jetzt wieder weit aufgestoßen, die Türe. Die Fällung des Baumes, das drohende Gericht, wird auf unbestimmte Zeit vertagt. Was für ein Zeichen, dass auch unser Herr auch in fruchtlosen Zeiten nicht aufgeben will, uns nicht aufgeben will. Von einem Aufschub des Gerichts spricht auch einmal der Apostel Petrus. Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
Nicht inkonsequent, sondern langmütig. Geduldig ist unser Gott.
Терпелив. Долго терпелив наш Господь.
Aber das Gericht bleibt dennoch ein Thema.
Но, тем не менее, суд остается актуальным.
Kein ach egal, kommt nicht so drauf an.
Не то, что без разницы.
Keine Relativierung der Erwartung des Besitzers. Nein, aber Aufschub, Geduld. Und wisst ihr, was mir hier noch auffällt bei diesem Gleichnis? Eigentlich will keiner von beiden dieses Gericht so richtig vollstrecken. Die Fällung des Baumes bleibt ja bis zum Schluss noch Thema und ist nicht vom Tisch. Aber keiner, so mein Eindruck, will dieses Gericht vollziehen. Erst gibt der Besitzer dem Gärtner den Auftrag, hau ihn ab. Und dann nach der Verhandlung, es ist immer noch nicht klar, ob der Baum jemals Frucht tragen wird. Dann will dieser Gärtner diese unangenehme Aufgabe wieder zurückgeben, wieder von sich wegschieben, wieder zurück an den Besitzer geben. Wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen. Und ich habe geschaut, es geht auch aus dem Grundtext sehr deutlich hervor, dieser Unterschied. Zuerst delegiert der Besitzer die Aufgabe an den Gärtner und jetzt gibt der Gärtner die Fällung zurück an den Besitzer. Keiner will diese unangenehme Aufgabe vollziehen. Und diese Spannung in diesem Gleichnis, die sollten wir nicht außer Acht lassen. Noch ein Gedanke, der sich mir unweigerlich aufgedrängt hat, wenn wir mal diese Rollenverteilung in diesem Gleichnis wie gewöhnlich beibehalten wollen. Wenn doch Gott der Vater, der Weinbergsbesitzer ist oder darstellt, und Jesus Christus der Sohn der Weingärtner, sollte dann etwa Jesus gnädiger sein als Gott? Nein, natürlich nicht. Nach neutestamentlicher Aussage sind doch die beiden eins. Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Oder Johannes 17, hier haben wir dieses Gebet, was ich vorhin angesprochen habe, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Jesus, der Mensch gewordene Gott, er toppt das Ganze noch. Indem sich Gott jetzt selbst Hoffnung macht für diesen Feigenbaum. Man könnte fast meinen, Gott macht hier ein Selbstgespräch mit sich. Er ringt mit sich selbst, macht sich Mut, vertröstet sich, er will die Hoffnung nicht aufgeben. Was für ein Gottesbild zeichnet hier Jesus in diesem Gleichnis?
Образ Бога показывает нам здесь Иисус.
einen Gott, der Gericht und Strafe eigentlich nicht will. Der eine ausgesprochene Abneigung dagegen hat, Unheil über sein Volk zu bringen. Selbst dann, wenn er im Recht ist. Vielleicht verspürt Gott sogar eine innere Zerrissenheit. Weil seine Gerechtigkeit und seine Liebe miteinander diskutieren oder streiten. Gericht kontra Erbarmen. Er zögert das Gericht hinaus, wenn es sein muss, bis auf unbestimmte Zeit. Warum steht nicht in der Bibel, wann Jesus wiederkommt? Warum steht nicht in der Bibel, wann es mit der Welt zu Ende geht? Gott ist Richter, ja, das stimmt. Aber er führt diese Funktion ungern aus. Und dieses innerliche Hin- und Hergerissensein kommt auch bei dem Propheten Jeremia ganz gut zum Ausdruck. Jeremia 31, Vers 20. Genau. Ist mir Ephraim ein treuer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe? Fragt sich Gott. Denn so oft ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Ephraim ist hier eine Bezeichnung für das Volk Israel. Und Gott fragt sich, haben sie es verdient? Nein. Aber sein Innerstes ist in Unruhe versetzt. Muss immer wieder an sein Volk denken und letztendlich siegt sein Erbarmen. Gott sagt sogar, ich muss mich über ihn erbarmen. Er kann nicht anders. Seine Liebe ist so groß. Seine Liebe zu seinem Volk ist so groß. Und weißt du, die Liebe Gottes ist auch zu dir, zu mir, zu uns als Gemeinde so groß. Hören wir das nochmal ähnlich aus dem Propheten Hosea, Kapitel 11, Vers 8 und 9. Hier fragt sich Gott, wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, wie Adma, dich Zeboim gleich machen? Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, will nicht noch einmal Ephraim vernichten. Denn Gott bin ich. Und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige. Ich will nicht in Zornglut kommen.
Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего. Не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя, святой, я не войду в город.
Die Größe Und die Macht unseres Gottes zeigt sich gerade in seinem Erbarmen. Er kann es sich leisten. Er muss nicht auf brutale Art und Weise seine Herrschaft demonstrieren, wie es Herrscher dieser Welt tun. Unser Gott hat die Größe, Gnade vor Recht ergehen zu lassen, walten zu lassen. Und das spricht für einen lebendigen Gott, der sich nicht nur von Menschen zur Gnade bewegen lässt, sondern auch in sich selbst mehr zur Gnade als zum Gericht neigt. Und diese Eigenschaft Gottes zeigt sich noch an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel, ganz besonders dann im Neuen Testament, wo Jesus Christus diese Bühne der Welt betritt. Und für jeden Menschen dieser Weg zur Gnade eröffnet wird. Und so arbeitet Gott jetzt auch an uns. Er gräbt, er düngt, damit auch wir Frucht bringen in unserem Leben. Wisst ihr, was ich an diesem Gleichnis vermisse? Den Appell an den Feigenbaum. Also ich, von meiner Persönlichkeit her, ich hätte ihn mit einfließen lassen. Streng dich an! Gib dir Mühe, sei nicht so faul, warum bringst du immer noch keine Frucht? Aber wisst ihr, Frucht bringen wir nur in der Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus. Er hat alles getan, er hat sein Leben gegeben. Und auch jetzt steht er an unserer Seite mit seinem Wort und seinem Geist. Damit wir in der Lage sind, Frucht zu bringen. Frucht für die Ewigkeit. Und das gibt mir ganz viel Hoffnung für mich, für dich, für uns als Gemeinde. Ja, Gott möchte Frucht in unserem Leben. Dieser Anspruch bleibt. In Johannes 15, Vers 8 sagt Jesus in Verbindung mit diesem Bild eines Weinstocks, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Durch die Frucht, die wir bringen, wird der Vater im Himmel verherrlicht. Das wollen wir doch. Aber Jesus hat und tut alles dafür, dass es gelingen kann. Denn im gleichen Zusammenhang sagt er, Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir brauchen diese enge Verbindung zu unserem Herrn Jesus Christus, um Frucht zu bringen für die Ewigkeit, die Ewigkeitswert hat. Und jetzt bin ich doch beim Appell. Die Verbindung mit unserem Herrn. Aus der wir heraus nicht nur leben, sondern auch Frucht bringen, ist so, so wichtig. Aber das Schöne ist, Jesus selbst macht sich dahingehend Hoffnung. Er zögert die Zeit hinaus. Und was ist das für ein Bild von einem großartigen Gott, das hier gezeichnet wird? Zum Schluss möchte ich es dir nochmal zusprechen. Jesus gibt nicht auf. Jesus gibt dich nicht auf. Jesus gibt uns nicht auf. Jesus gibt die Gemeinde nicht auf. Amen. Genau, lass uns nochmal aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, ich will dir danken für dieses wunderbare Gleichnis, was uns so viel Mut und Hoffnung macht. Du gibst nicht auf. Und du hast alles vorbereitet. Hast dein Bestes, du hast alles gegeben, damit wir im Leben Frucht bringen können. Und jetzt bitten wir dich, dass du uns ganz neu füllst mit deinem Heiligen Geist. Dass dieser Lebensstrom in uns erhalten bleibt, um letztendlich Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Herr, und wir wollen als Einzelne und als Gemeinde ein Segen sein. Ein Segen sein für die Menschen um uns herum, ein Segen sein für diese Welt, ein Segen sein für dein Reich, welches du baust. Und so bitten wir dich immer wieder um deine Gnade, um dein Erbarmen und um deine Geduld mit uns. Letztendlich wollen auch wir dich verherrlichen. Amen.